Der Roman von Sascha Stanišić, Wie der Soldat das Grammophon repariert. Sascha Stanišić, Sie lesen zunächst den Anfang und führen uns dann ein mit erklärenden Sätzen in die folgenden Passagen.
Genau, ich lese vier kleine Stelle aus dem Buch, sodass man eben auch das Gefühl bekommt für die Stimmen, die sich da immer abwechseln, und für die auch Vielfältigkeit des Genres, der Genre, die hier vorkommen. Also es werden auch später Briefe vorkommen. Und ich beginne am Anfang mit einer kurzen Einführung in die Familie, denn diese Personen tauchen dann später auch auf. Genau. Opa Slavko maß meinen Kopf mit Omas Wäschestrick aus. Ich bekam einen Zauberhut, einen spitzen Zauberhut aus Kartonpapier. Und Opa Slavko sagte, eigentlich bin ich noch zu jung für so einen Quatsch und du schon zu alt. Ich bekam einen Zauberhut mit gelben und blauen Sternen. Sie zogen gelbe und blaue Schweife. Dazu schnippelte ich eine kleine Mondsichel und zwei Dreiecksraketen aus. Eine flog Gagarin, die andere Opa Slavko. Opa, mit dem Hut lasse ich mich nirgendwo blicken. Das will ich hoffen, Alexander. Am Morgen des Tages, an dessen Abend er starb, schnitzte mir Opa Slavko aus seinem Ast den Zauberstab und sagte, im Hut und im Stab steckt eine Zauberkraft. Trägst du den Hut und schwingst du den Stab, wirst du der mächtigste Fähigkeitenzauberer der blockfreien Staaten sein. Vieles wirst du revolutionieren können, solange es mit den Ideen von Tito konform geht und in Übereinstimmung mit den Statuten des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens steht. Ich zweifelte an der Zauberei, aber ich hatte keine Zweifel an meinem Opa. Die wertvollste Gabe ist die Erfindung, der größte Reichtum die Fantasie. Merkt ihr das, Alexander, sagte Opa ernst, als er mir den Hut aufsetzte. Merkt ihr das und denkt ihr die Welt schöner aus. Er übergab mir den Stab und ich zweifelte an gar nichts mehr. Es ist üblich, dass man hin und wieder wegen der Verstorbenen traurig wird. Bei uns findet das statt, wenn Sonntag, Regen, Kaffee und Oma Katharina zusammenkommen. Oma schlürft dann aus ihrer Lieblingstasse der Weißen mit dem Sprung im Griff, weint und erinnert sich an alle Toten und an die guten Dinge, die die Toten gemacht haben, bevor ihnen das Sterben dazwischen kam. Heute sind Familie und Freunde bei Oma, weil wir uns an Opa Slavko erinnern, der seit zwei Tagen vorläufig tot ist, solange bis ich meinen Zauberstab und meinen Hut wiederfinde. Noch nicht gestorben in meiner Familie sind Mutter, Vater und Vaters Brüder, Onkel Bora und Onkel Miki. Nena Fatima, die Mutter meiner Mutter, hält sich noch gut, bei ihr sind nur die Ohren und die Zunge gestorben, sie ist taub wie eine Kanone und stumm wie Schneefall, sagt man so. Tante Gordana ist auch noch nicht gestorben, sie ist Onkel Boras Frau und schwanger. Tante Gordana, eine blonde Insel im dunklen Haarmeer unserer Familie, wird von allen Taifun genannt, weil sie viermal lebendiger lebt als normale Menschen und achtmal schneller läuft als normale Menschen und 14-mal hektischer redet als normale Menschen. Sie legt selbst die Strecke von der Kloschüssel zum Waschbecken im Sprint zurück und hat an der Ladenkasse alles ausgerechnet, bevor es die Kassierin überhaupt eintippen kann. Alle sind sie wegen Opa Slavkos Tod zu Oma gekommen, reden aber über das Leben in Tante Taifuns Bauch. Niemand zweifelt daran, dass Tante ihr Baby spätestens am Sonntag, maximal am Montag bekommen wird. Monate zu früh, aber schon fertig wie im 9. Ich schlage vor, das Baby Speedy Gonzales zu nennen. Tante Taifun schüttelt ihre blonden Locken. Sind wir Mexikaner oder was? Wird ein Mädchen? Keine Maus. Emma wird sie heißen. Und Slavko, fügt Onkel Bora leise hinzu, Slavko, wenn es ein Junge wird. Groß und überall ist heute die Liebe für Opa Slavko, bei allen schwarz angezogenen, die bei Oma Katharina Kaffee trinken und verstohlen zum Sofa sehen, auf dem Opa saß, als Carl Lewis in Tokio den Weltrekord aufstellte. Opa starb in 9,86 Sekunden. Sein Herz lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Carl Lewis. Das Herz stand still und Carl raste wie ein Wahnsinniger. Opa keuchte und Carl riss die Arme in die Luft und warf sich eine amerikanische Fahne über die Schultern. Die Trauergäste bringen Pralinen und Würfelzucker mit, Cognac und Schnaps. Sie möchten Omas Trauer mit Süßem aufwiegen und trinken gegen die eigene an. Die männliche Trauer riecht nach Rasierwasser. Sie steht in kleinen Runden in der Küche und betrinkt sich. Die weibliche Trauer sitzt mit Oma um den Wohnzimmertisch, schlägt Namen für das neue Leben in Tante Taifuns Bauch vor und diskutiert die gesündeste Schlafposition in den ersten Monaten. Als Opas Name fällt, schneiden die Frauen Kuchen und bieten sich gegenseitig die Stücke an. Sie zuckern den Kaffee und rühren ihn mit Löffeln um, die aussehen wie Spielzeugbesteck. Immer loben Frauen Kuchen. Uroma Mileva und Uropa Nikola sind nicht hier, weil ihr Sohn zu ihnen kommt nach Veletovo, weil er in dem Dorf begraben werden soll, wo er auch geboren wurde. Was das miteinander zu tun hat, weiß ich nicht. Man müsste doch dort tot sein dürfen, wo man viel und gern am Leben war. Mein Vater zum Beispiel unter unserem Keller, den er das Atelier nennt und kaum je verlässt, unter seinen Leinwänden und seinen Pinseln. Oma, egal wo, Hauptsache, die Nachbarinnen sind auch da und es gibt Kaffee und Pralinen. Uroma und Uropa unter ihrem Pflaumengarten in Veletovo. Wo war eigentlich meine Mutter viel und gern? Opa Slavko jedenfalls in den besten Geschichten oder unter dem Parteibüro. Noch 2 Tage halte ich es vielleicht ohne ihn aus, bis dahin werden meine Zauberutensilien schon noch auftauchen. Ich freue mich auch darauf, Uropa und Uroma wieder zu sehen. Sie haben, seit ich darauf achte, nie süß gerochen und sind im Durchschnitt ca. 150 Jahre alt. Trotzdem sind sie am wenigsten gestorben und am meisten am Leben von allen in der Familie, ausgenommen Tante Taifun, aber sie gilt nicht, denn sie läuft nicht unter Menschen, sondern unter Naturkatastrophen und hat einen Propeller im Hintern, sagt Onkel Bora manchmal und küsst den Rücken seiner Naturkatastrophe. Onkel Bora wiegt so viel, wie meine Urgroßeltern alt sind. Da ist die Welt noch einigermaßen heil und Alexander hat große Hoffnung in seine Zauberfähigkeiten, die aber enttäuscht werden. Ein Jahr später ist die Welt nicht mehr heil und ein kleines Stück dieser nicht heilen Welt lese ich vor. 4 Soldaten mit Bart wollen ein Pferd von der Brücke in den Fluss werfen. Sie führen es an den Zügeln. Das Pferd und die Soldaten sehen von der Brücke über das Geländer in den Fluss. Die Soldaten schieben, strengen sich an. Das Pferd steht da. Von alleine klettert es nicht über das Geländer. »Ich bin des Selbstherrlichen satt«, schreit einer der Bärte wie ein Schwerhöriger und hält dem Pferd die Pistole an den weißen Fleck auf der Stirn. Die Soldaten rauchen. Die Soldaten tätscheln dem Pferd den Nüstern. »Gutes Pferd«, sagen sie. Die Soldaten führen das Pferd von der Brücke ans Ufer zurück. Er schießt das Vieh doch einfach, ruft ihnen einer mit Sonnenbrille zu. Der spielt Gameboy auf seinem regennassen Panzer. Pferde erschießt man, wenn sie nicht mehr können, schreit der mit dem Zügel in der Hand und führt das Pferd in tieferes Gewässer. Das soll schwimmen. »Kaffiol frisst gern Kaffiol«, sagt Oma. »Wo gibt es das denn, ein Pferd mit diesem Namen?« Musa Hasanagic trug den Zylinderhut und dressierte seine Kaffiol. Edin und ich sahen häufig zu. Das Grammophon spielte Bolero. Die Stute flanierte im Schritt dazu, trabte mit erhobenem Kopf. »Traversale«, rief Musa dann und klopfte gegen den Zylinder. »Passage«, rief er, schnippte mit den Fingern und die Kaffiol drehte sich auf der Stelle. Ein Schuss fällt. Das Pferd scheut. Oma zuckt zusammen. Hätte das mein Slavko erlebt, flüstert sie in ihre Hand, wäre sein Herz nicht stehen geblieben, sondern 10.000-fach zersplittert. Der Soldat mit dem Teig an den Händen läuft gemächlichen Schrittes über die Straße, Musas Zylinderhut auf dem Kopf, die Tüte mit unseren Fischen in der Hand. Ich drücke mein Gesicht an Omas Hüfte. Sie müsste Edin und mich vom Fenster fortschicken, sie müsste das Fenster schließen. Sie flüstert: »Kaffiol, was für ein hässlicher Name für so ein schönes Tier.« Kaffiol scheut, Kaffiol buckelt, Kaffiol tritt mit den Vorderbeinen nach dem Soldaten, Kaffiol reißt sich los, Kaffiol prescht durch das Wasser auf das Ufer zu. Am Ufer stehen 3 Soldaten mit Bart und rauchen freihändig, die Gewehre im Anschlag. Im Treppenhaus begegne ich meinem Vater, er hetzt die Stufen hinauf, nickt mir zu wie einem bekannten Schweißflecken unter dem Arm. In jedem Stockwerk rufe ich Asias Namen und bekomme keine Antwort. Asia ist das Mädchen, in das sich Alexander ein bisschen verliebt hat in diesen letzten Tagen des Krieges. Und ihr schreibt er Briefe aus dem deutschen Exil. Und der ist gerade jetzt angekommen nach Deutschland und es ist der erste Brief. 9. Januar 1993. Liebe Asia, ich wollte dir eigentlich aus dem Wörthersee schreiben. Züge haben in Deutschland eben Namen. Aber der Wörthersee war so schnell, dass meine Augen mit der Landschaft nicht mitkamen und mir ein wenig übel wurde von so vielen schnellen Feldern und Häusern und einer schnell verdrückten Packung runder Kekse mit Schokoladenbelag. Wir wohnen seit 2 Wochen bei meinem Onkel Bora und meiner Tante Taifun in einer Stadt namens Essen, gleich an einer Autobahn. Oma Katharina ist zurück nach Visegrad, sie sagte, ich will bei meinem Mann bleiben. Wo er ist, braucht er niemanden, sagte mein Vater. Jeder braucht jemanden und die Toten sind die Einsamsten, sagte natürlich ich und musste aus dem Zimmer. Noch haben wir von Oma nichts gehört, es ist schwer durchzukommen. Nena Fatima hat seit Belgrad ein Geheimnis. Die ganze Zeit schreibt sie etwas Verstecktes, aber unter ihrem Kopftuch. Wenn ich mir eine Stimme für meine taubstumme Nena Fatima aussuchen könnte, wäre sie die einer souveränen Hexe, die noch was zu lachen hat, bevor das Märchen einen guten Ausgang nimmt. Ein wenig kratzig, selbstbewusst und voller Pläne. Würde meine Nena kluge Sachen sagen, wenn sie spräche? Wie klänge ihr Gesang? Silvester war eine Katastrophe. Ich bekam meine Jeans geschenkt. Onkel Bora kaufte Raketen und Böller und wir setzten uns bunte Hüte auf den Kopf und hörten unsere Musik etwas lauter als sonst. Meine Mutter sagte, egal was ich koche, es schmeckt nicht. Mein Vater sagte, egal was ich trinke, es hilft nicht und begrub das Gesicht in den Händen, da war es kurz vor Mitternacht. Um 12 umarmte jeder jeden, dann verschossen Onkel und ich das Feuerwerk und die kleine Emma, der kleine Taifun, wachte auf und schrie wie am Spieß. Wie war es bei dir? Liegt bei euch eigentlich Schnee, Asia? Hier schon, aber nur für 5 Minuten und er sieht aus, als wäre er schon im Fallen schmutzig geworden. Er kommt bräunlich auf die Erde. Ab morgen gehe ich in eine deutsche Schule. Ich werde versuchen, nicht so taubstumm zu sein wie meine Nena Fatima und habe deswegen die ersten 10 Wörterbuchseiten auswendig gelernt. Onkel Bora sagt, ich sei in Mathe den Deutschen 3 Jahre voraus. Wenn man mein mangelndes Mathe-Talent davon abzieht, bleibt immerhin noch 1 Jahr. Die Schulnoten sind hier falsch herum und in unserem Stadtteil gibt es fast nur Türken. In den Kaufhäusern kann man Nintendo spielen. Es ist mir noch nicht gelungen, über Nacht in so einem Kaufhaus vergessen zu werden, aber ich habe schon einen Plan. Meine Mutter war letzte Woche krank, konnte dem Arzt aber das Aussehen ihrer Schmerzen nicht erklären und kam noch kränker zurück. 5 oder 6 andere Familien aus Bosnien wohnen mit uns im Haus, 25 Leute auf 2 Stockwerken. Es ist alles sehr eng, die Bäder immer besetzt und ich kann mit der Fernbedienung von meinem Onkel den Fernseher von Chica Zahid ausschalten. Das macht ihn wahnsinnig, er glaubt an Nazi-Geister. Gleich in der Nähe ist ein kleiner Bahnhof und Chica Zahid wartet dort auf Grün, um die Schienen zu überqueren, manchmal stundenlang. Mit seinem Sohn Sabahuddin fahre ich auf Sofakissen Bob unter der Autobahnbrücke. Gestern wurden wir für Deutschland erlaubt. In einem großen Büro mit 100 Türen warteten wir 3 Stunden vor dem Buchstaben K. Die Wartenden sprachen unsere Sprache, die man nicht mehr Serbo-Kroatisch nennen soll, drängten sich um den Aschenbecher und hinterließen Matsch auf dem Boden und Sohlenstempel an der Wand. Um uns Ks kümmerte sich eine Frau Voss. Sie lächelte milde, feine Grübchen und in den Kragen ihrer rosafarbenen Bluse hatte sich eine rosafarbene Brosche festgebissen. Überall im K-Zimmer grinste eine Maus mit dem Namen Diddle von den Postkarten. Frau Voss war der freundlichste und der geduldigste Mensch auf der Welt. Sie grinste wie ihre Maus und schenkte meiner Mutter ein Taschentuch. Wir konnten nicht viel sagen, wir mussten es aber auch nicht, denn Frau Voss wusste, was mit uns zu tun sei. Wir bekamen Stempel in unsere Pässe, weil Frau Voss mit uns hier in Deutschland einverstanden war. Das scharfe S ist jetzt mein Lieblingsbuchstabe und eine sehr schöne Erfindung, weil darin 2 S untergekommen sind. Ich würde gerne Alexander Krismanowitsch heißen und sagte zu Frau Voss im Hinausgehen, all glatt, aas, ab, abändern, abänderung, abarbeiten, abart, abartig, abbauen, abbauen, abbeißen, abbekommen, ablassen, danke. Danke wusste ich, obwohl ich noch nicht so weit war mit dem Wörterbuch. Onkel Bora sagt, Frau Voss habe ihn noch nie verarscht. Assia, wir schlafen alle in diesem kleinen Zimmer und sind alle eine Spur wütender als zu Hause, auch in den Träumen. Manchmal wache ich auf und male Fingerschattenvögel an die Wand. Eine Laterne vor dem Fenster sieht streng zu uns hinein, als passte sie auf und Onkel Bora versprach, die helle Drecksau bald zu fällen. Für Gardinen gibt es keine Geldpriorität, auch nicht für eine Leinwand und Farben für Vater, aber Mutter und er suchen schon eine Arbeit. Assia, hab keine Angst. Ich hätte so gern mehr Erinnerungen an dich. Ich hätte gern Erinnerungen an dich von der Länge einer Reise von Essen nach Visegrad über Tokio und zurück. Zurück würdest du mitkommen. Wasserhühnchen ist bisher das lustigste deutsche Wort. Ich grüße dich herzlich, Alexander. Und zum Schluss ganz kurz ein Anruf, den Alexander aus Visegrad, aus seiner Heimatstadt bekommt, etwa 4 Monate nach der Flucht. Dazu ist vielleicht zu sagen, die Kriegsverbrechen in meiner Stadt begannen genau in der Zeit. Das Kapitel heißt, Hallo, wer? Alexander, sowas, woher rufst du an? Nicht schlecht, beschissen und selbst. Ich hasse auch, dass das Wasser mittags abgedreht wird und dass die Laternen nicht funktionieren und dass der Strom ständig ausfällt und dass der Müll nicht abgeholt wird und dass es so kalt sein muss, hasse ich am allermeisten. Sie haben beide Moscheen niedergebrannt, niedergerissen haben sie die, und jetzt soll das ein Park sein? Aber das ist kein Park, das ist eine kaputte Leere, um die 4 Bänke aufgestellt wurden, und ich hasse jeden, der sich da hinsetzt. Ab und zu kommt einer mit der Gießkanne vorbei, aber es will dort nichts wachsen. Du würdest sagen, Alexander, eine klaffende Wunde und dass aus einer Wunde nichts wachsen kann. Dann würdest du irgend so einen Zauberquatsch beschwören, aber du bräuchtest eine scheißmächtige Magie, um die Dinge hier besser zu machen oder ganz. Die Soldaten haben einen Reigen um die Trümmer der Moschee getanzt. Ich hasse das Gymnasium, ich hasse die Lehrer dort, ich hasse es, dass wir zu 54. in einer Klasse sein müssen, ich hasse es, dass ich für alles anstehen muss, weil es an allem mangelt, außer an Menschen und am Tod. Ich hasse meinen Vater, ich hasse seinen Stolz und seinen Trotz und seine Prinzipien. Seit einem halben Jahr versuchen Milica und ich ihn zu überreden, diese Hülle zu verlassen, und ich hasse es, dass er davon nichts wissen will. Basketballschiedsrichter, sagt er, sind das Unnötigste überhaupt, aber ich bleibe. Hier spielt niemand mehr irgendetwas, sogar die Turnhalle ist voller Leute. Ich weiß nicht mal, ob das Gefangene sind oder Flüchtlinge. Ich hasse die Soldaten, ich hasse die Volksarmee, ich hasse die weißen Adler, ich hasse die grünen Barette, ich hasse den Tod, ich lese, Alexander, ich lese und liebe das Lesen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, er ist gerade ein Weltmeister aus Bosnien. Ich hasse die Brücke. Ich hasse die Schüsse in der Nacht und die Leichen im Fluss. Und ich hasse es, dass man das Wasser nicht hört, wenn der Körper aufschlägt. Ich hasse es, dass ich so weit weg bin von allem, von der Macht und von dem Mut. Ich hasse mich, weil ich mich oben am alten Gymnasium verstecke. Und ich hasse meine Augen, weil sie nicht genau erkennen können, wer die Leute sind, die in die Tiefe gestoßen werden und im Wasser erschossen werden, vielleicht sogar im Flug. Andere werden gleich auf der Brücke getötet und am nächsten Morgen knien die Frauen dort und schrubben das Blut von der Brücke ab. Ich hasse den Typen vom Staudamm in Beiner Barstadt, der sich beschwert, man solle nicht so viele Leute auf einmal in den Fluss werfen, weil die Abflüsse verstopfen. Ich hasse die Hotels, Vilina Vlats und Bikavac. Ich hasse die Feuerwehrstation, ich hasse die Polizeistation, ich hasse Lastwagen voller Mädchen und Frauen, die zu Vilina Vlats und nach Bikavac fahren. Ich hasse brennende Häuser und brennende Fenster, durch die brennende Menschen vor die Gewehre springen. Und ich hasse es, dass die Arbeiter arbeiten, dass die Lehrer lehren, dass die Tauben sich in die Luft werfen und dass es so kalt ist, hasse ich am allermeisten. Weil der scheiß Schnee nichts verdeckt, wir aber unsere Augen so gekonnt verdecken, als hätten wir nur das gelernt in all den Jahren der Nachbarschaft und der Brüderlichkeit und der scheiß Einheit. Ich hasse es, dass alle alles verurteilen, dass alle alles hassen, dass alle auch im Hass die Guten sind, dass ich der Gute bin, hasse ich noch mehr als den Schnee und den serbischen Soldaten aus Bronze. Ich hasse es, dass ich mich nicht traue, den Bildhauer zu fragen, warum sein Denkmal ein Schwert trägt und kein blutiges Messer. Und ich hasse dich. Ich hasse dich, weil du weg bist. Ich hasse mich, weil ich bleiben musste hier, wo es nicht mal die Zigeuner für nötig halten, ihre Zelte aufzuschlagen, wo sich Hunde zusammenrotten und niemand in der Drina schwimmen geht. Du hast mir einmal erzählt, dass du mit der Drina gesprochen hast. Spinner. Ich frage mich, was sie jetzt erzählen würde, wenn sie es wirklich könnte. Was würde sie schmecken, wenn sie einen Geschmack hätte? Wie schmeckt so eine Leiche? Kann auch ein Fluss hassen? Was meinst du, Alexander? Mein Hass ist endlos. Auch wenn ich die Augen schließe, ist alles da.
Vielen Dank, Sascha Stanišić.